Kraterbeet, Strohballenkultur. Es gibt sogar ein Schlüssellochbeet. Interessiert? Dann hört doch mal zu.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreundinnen und alle, die es noch werden wollen. Wir haben heute wieder etwas Unglaubliches für unsere Hörenden parat. Und zwar reden wir heute über Beetformen. Die können nämlich noch mehr als nur ein Hochbeet.
Genau das. Das gibt echt ganz irre Formen und Ideen dabei. Und ich finde das schön, dass wir da mal drüber sprechen.
Genau. Und es geht heute nicht irgendwie um irgendwie eine Gartengestaltung oder so, weil es irgendwie schön aussieht, sondern das hat alles Hand und Fuß. Das hat alles einen Sinn und einen Nutzen.
Genauso ist es. Man kann es natürlich, also man sollte es natürlich in die gesamte Gestaltung des Gartens mit einbeziehen, ist klar, aber es geht letztlich darum, wie man im Nutzgarten noch auf etwas andere Art und Weise gärtnern kann.
Also nicht immer nur rechteckig oder flach oder wie auch immer. Was kann man denn da noch alles so machen? Viele schwärmen ja von einem sogenannten Hügelbeet. Was ist das denn?
Genau. Ist doch nett, oder? Also das ist praktisch ein Hochbeet, nur eben nicht im Hochbeet, sondern auf der Erde. Also manche sagen auch, es ist der Komposthaufen zum Bepflanzen, sozusagen. Also es fängt auch damit an, dass du auf einem Erdbeet in deinem Gemüsebereich so aufschichtest wie im Hochbeet. Also unten kommen erstmal Äste, Zweige hin, dann kommt Laub hin und das aber eben nicht im Rechteck, sondern über die gesamte Länge des Beetes. Was weiß ich, 3 Meter lang. Und dann schichtest du eben, ja, Äste, habe ich schon gesagt, Laub, dann kommt Kompost und dann kommt die Erde, die du vorher beiseite gepackt hast. Also unter den Ästen solltest du ein bisschen die gute Erde wegnehmen. Und die schmeißt du am Ende auf dieses Hügelbeet wieder drauf. Das ist also zum Schluss bis so 1,50 breit und ungefähr 1 Meter hoch.
Und was hat das für einen Sinn?
Das hat den Sinn, dass sich im Inneren tierische Wärme entwickelt. Also es wird jetzt nicht kochend heiß natürlich, aber diese organischen Materialien, gerade das Laub oder wenn du noch irgendwelche anderen nicht richtig zersetzten Komposthaufen oder sowas hast, das schmeißt du da rein, das zersetzt sich weiter. Und dadurch bilden sich viele Nährstoffe und es bildet sich auch Wärme. Bei diesen Zersetzungsprozessen bildet sich immer Wärme und das lieben natürlich Pflanzen. Und gerade wenn du das im Frühjahr aufsetzt, wo es durchaus noch auf jeden Fall auch kalte Nächte geben kann, das finden die total klasse, die Pflanzen, dass da noch ein bisschen mehr Wärme ist als in einem normalen gewachsenen Boden.
Wie so ein Heizkissen quasi für den Garten.
Ja. Genau. Das heißt, im Frühjahr starten die Pflanzen dann eben schneller durch. Der Vorteil ist auch, dass diese schrägen, leicht schrägen Seitenwände, sag ich mal, dieses Hügels natürlich die Sonne auch besser einfangen, weil im Frühjahr gerade steht die ja noch relativ schräg, also geht noch gar nicht bis direkt in den Zenit hoch.
Der Einfallswinkel ist dann ein bisschen günstiger.
Genau so, so wollte ich sagen. Aber
wusste ich doch.
Genau. Du hast natürlich auch ein bisschen mehr Anbaufläche, weil du arbeitest ja so ein bisschen in die Höhe. Es ist ein kleines bisschen rückenschonender und kostet außer ein bisschen Arbeit praktisch nichts.
Das hätte mich jetzt nämlich auch gewundert. Wo ist denn da der Haken eigentlich? Gibt es einen?
Es gibt vielleicht einen. Und zwar, es trocknet ein kleines bisschen schneller aus. Eben gerade, weil die Sonne von allen Seiten, also mehr Angriffsfläche hat, sage ich mal, das, was der Vorteil ist, ist eben gleichzeitig auch ein Nachteil, weil wenn es sehr lange nicht regnet, dann musst du vielleicht einen Tag eher gießen bei so einem Hügelbeet, als wenn du es eben ganz normal machst.
Ja, das klingt logisch.
Das ist auch, es ist auch so wie im Hochbeet eigentlich, so nach 5, 6 Jahren sackt das dann zusammen, beziehungsweise es sackt eigentlich die ganze Zeit immer zusammen, weil eben sich die organischen Sachen zersetzen und dann musst du es eben nach 5, 6 Jahren nochmal neu aufbauen, was ja aber auch kein großes Problem ist. Und ganz wichtig, bevor du anfängst, das zu schichten, Maschendraht unten drunter gegen die Wühlmäuse, weil Wühlmäuse lieben auch die Wärme und kommen dann sonst nämlich auch da rein und fressen ja die Möhrenwurzeln ab, was ja kein Mensch will.
Das wäre ärgerlich. Welche Pflanzen könnte ich denn da, du hast gerade schon Möhren erwähnt, welche Pflanzen fühlen sich denn da in diesem Hügelbeet wohl?
Besonders die, die gerade viel Nährstoffe brauchen, die sogenannten Starkzehrer, das sind praktisch alle Gemüsearten, die Früchte tragen. Also Zucchini, Kürbis, Paprika, Tomaten, Sonnenblumen. Die lieben das. Also Salat würde ich da eher nicht reinpacken zum Beispiel. Der braucht eben nicht so viele Nährstoffe. Ich würde auch Kürbis und Zucchini an den Rand pflanzen, weil die auf die Weise dann mit ihren Wurzeln in den gewachsenen Boden reingehen können und noch mehr Wasser ziehen können. Denn die beiden sind echte Vielfraße, was Wasser angeht. Und wenn das dann so 1-2 Jahre gestanden hat oder gelegen hat, das Beet vielmehr, dann wächst auch alles andere. Dann sind die meisten Nährstoffe schon mal verbraucht und dann kannst du deinen Salat da auch einpflanzen.
Gut, soweit klingt das alles so einleuchtend. Aber es gibt ja auch das Gegenteil von einem Hügelbeet und zwar das Trichterbeet, da geht's dann in die Tiefe. Was hat das denn für einen Sinn?
Genau.
Kannst du das näher beschreiben?
Ich versuche das mal. Es ist ja, also ein Video wäre natürlich schöner, aber da müssten wir hier jetzt alle Beetformen haben und das haben wir halt hier gerade nicht.
Hier im Studio gerade nicht.
Ne? Nein, genau, einfach gerade nicht. Also das Trichterbeet oder Kraterbeet, wie es auch genannt wird, das ist genau eben das Gegenteil zum Hügelbeet. Es geht in die Tiefe. Es ist ein rundes Beet und hat zum Beispiel den Vorteil, dass das Wasser automatisch eher in die Mitte dieses Trichterbeetes läuft, so dass du da die wasserliebenden Pflanzen, wir sprachen eben Zucchini, Kürbis, hinpflanzen kannst und die kriegen automatisch schon mal mehr Wasser. Gebaut wird es so, also es ist auch wieder so ein bisschen schweißtreibend, weil du eben in die Tiefe arbeitest. Du hebst in der Mitte eben ein Loch aus und formst gleichzeitig mit dem Aushub einen Wall. Und zwar nach Norden machst du den Wall etwas höher, um die kalte Luft aus dem Norden ein bisschen umzuleiten und wegzuhalten. Und nach Süden machst du den Wall niedriger, damit die Sonne besser eingefangen wird. Das heißt, es liegt so ein bisschen, wenn es richtig gut ist, dann liegt das Ganze so ein bisschen schräg im Boden. Du kannst natürlich auch noch, wenn du irgendwelche Steine hast aus Trockenmauern oder sowas, dann kannst du die auch nach Norden hin aufschichten, sodass eben nach Norden hin so ein größerer, höherer Wall entsteht als nach Süden.
Das ist ja Wahnsinn, das ist ja, also wirklich.
Ist irre, ne? Das schützt die Pflanzen halt so vor Temperatur extrem, gerade auch wieder im Frühjahr oder auch bis in den Herbst hinein. Und es reduziert auch den Wasserverbrauch, weil das Wasser direkt in die Mitte fließen kann, wie gesagt, dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Und an den Rand pflanzt du dann eher Gemüsepflanzen, die ein bisschen weniger Wasser brauchen.
Also ist vielleicht auch zukunftsfest, ne? Jetzt im Hinblick auf den Klimawandel könnte das ja auch eigentlich perfekt für so trockene Sommer sein.
Ja, das finde ich durchaus auch. Es ist auch gut geeignet für windige Regionen. Also ich habe auch hier in Hameln das Gefühl, dass wir eigentlich inzwischen mehr Wind haben als an anderen Tagen. Das heißt, es hält die kalten Winde ab. Das ist natürlich auch für den Herbst gut, weil es dann so die Vegetationszeit noch ein bisschen verlängert in den Herbst. Der Nachteil ist, du musst halt echt eine Menge Erde bewegen und es auch ziemlich stabil bauen. Also da musst du halt gucken, was für einen Boden hast du, wie steil kannst du den Rand machen, dass es praktisch ist. Aber du machst das nur einmal und dann kannst du es jahrelang benutzen. Das ist halt nicht so wie ein Hügelbeet, dass du jetzt dann nach 5 Jahren 10 Meter weiter wieder so einen Krater ausheben musst. Hm. Das ist nicht der Fall.
So, jetzt geht's um die Wurst. Welche Pflanzen fühlen sich denn in einem Kraterbeet wohl?
Ja, in der Mitte, da wo es feucht, eher feucht und windstill ist und auch am wärmsten ist, da gehören eben diese ganzen, ja, Südfrüchte, wollte ich fast sagen, rein. Also Tomaten, Paprika, Auberginen, Melonen, Gurken, Zucchini, Basilikum, die fühlen sich da wohl. An die Hänge eben das, was trockeneren Boden gut verträgt. Das sind zum Beispiel Radieschen, Buschbohnen, Feldsalat, Zwiebeln, Möhren, Salate und so weiter. Und dieser aufgeworfene Wall, der besonders viel Sonne abkriegt, der ist am besten für mediterrane Kräuter zum Beispiel geeignet. Für Salbei, Thymian und so ein Zeugs, Lavendel oder auch Wildstauden, insektenfreundliche Pflanzen, Katzenminze, wilde Möhre und so weiter. Das kannst du da noch hinpacken.
Was mir gerade noch eingefallen ist, du hast ja gesagt, das ist sehr windgeschützt in der Mitte, ne? Mhm. Und da fließt auch das Wasser immer hin. Ist das nicht ein idealer Nährboden für Pilzbefall?
Ja, also du musst natürlich schon gucken, dass der auch die Sohle dieses Trichterbeetes immer wieder aufgelockert wird, das Wasser auch abfließen kann. Genau. Aber ansonsten ist es eigentlich, ist ja nicht so, dass da dann die Pfützen stehen. Das heißt, wenn da Pfützen stehen sollten, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also dann ist der Boden nicht tief genug gelockert. Und dann würde ich empfehlen, mal wieder eine Gründüngung mit Tiefwurzlern zu machen, wie Ölrettich oder so, die den Boden dann tiefgründig auflockern. Und dann dürftest du das Problem auf keinen Fall mehr haben.
Na gut, dann gehen wir mal über zur nächsten verrückten Pflanzbeet-Idee. Es geht um Stroh, Gemüse in Strohpflanzen. Ich wusste bisher noch nicht, dass das möglich ist.
Ja.
Wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist, also ich glaube, das größte Problem an der Sache ist, Strohballen zu bekommen. Du willst ja nicht diese großen Rundballen, die die Landwirte für die Landwirtschaft produzieren haben. Aber es gibt ja immer noch Pferdebetriebe, die Stroh in Ballen bekommen. Und vielleicht fragst du einfach mal beim nächsten Pferdestall oder bei der nächsten Bekannten, die ein Pferd hat, ob du vielleicht mal so einen Strohballen kriegen kannst. Hm. Und dann kannst du da tatsächlich mit ein bisschen Kenntnissen, sage ich mal, kannst du da reinpflanzen.
Ansonsten gibt's ja auch bei Tierbedarfsläden Kaninchenstroh und sowas, ne? Also so Einstreustroh für Kleintiere.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist dann ziemlich sicher die teuerste Variante.
Wahrscheinlich, ja. Ja. So. Und warum sollte man das jetzt überhaupt machen?
Genau. Das wurde in den USA irgendwie das erste Mal wohl auf einem Bauernhof umgesetzt. Und da hat der Bauer, der dortige, der Farmer, hat festgestellt, dass gerade kräftiges Unkraut in den Strohballen, die ein bisschen länger da rumgelegen haben, hervorragend gewachsen ist. Und dachte er, hey, yeah, oder wie der amerikanische Farmer so sagt. Ach ja, genau. Ja. Ja, dann da wurde ein bisschen drauf rum experimentiert und dann ja hat man so eine Methodik erfunden, sage ich mal, die die Pflanzen da gut wachsen lässt. Das heißt, also es beruht auch wieder darauf, dass Stroh verrottet mit der Zeit und bei dieser Verrottung wird Wärme frei. Und Wärme, wir hatten es gerade schon, Pflanzen lieben Wärme. Der Vorteil, du brauchst halt keinen guten Gartenboden, weil du hast ja den Strohballen. Du brauchst keine Bodenbearbeitung. Es braucht fast kein Unkraut gejätet zu werden. Es gibt weniger Krankheiten und es gibt nicht diese gefürchtete Bodenmüdigkeit, so eine allgemeine Wachstumsschwäche, weil man immer die gleichen Pflanzen am gleichen Ort angebaut hat. Der einzige Nachteil ist, so ein Strohballen, der muss relativ viel gewässert werden, weil da natürlich wenig Kontakt ist zum Erdboden für die Pflanzen, jedenfalls am Anfang. Aber wenn ein Stroh nicht stört, dann funktioniert das im Prinzip auch auf deinem Balkon.
Ich finde, das riecht auch immer ganz fantastisch.
Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt.
Und welche Pflanzen würden sich da wohlfühlen in so einem Strohballen?
Wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, wie man so eine Strohballenkultur anlegt.
Dann fangen wir mal ganz von Anfang an.
Also bei den Strohballen sei vielleicht noch dazu gesagt, wenn du kannst, versuch Strohballen aus einer Biokultur zu bekommen, vom ökologischen Landbau, weil natürlich bei den konventionellen Betrieben es sein kann, dass die kurz vor der Ernte nochmal mit einem Herbizid darüber gegangen sind, was natürlich dann nicht so schön wäre.
Also, dass das Pflanzenwachstum eher eindämmen soll.
Das könnte sein, genau. Also am liebsten aus Bioanbau. Das wäre echt zu bevorzugen. Und dann stellst du die Strohballen einfach in einer Reihe oder auch nur den einen, den du erstmal ausprobieren willst, stellst du an einem sonnigen Platz auf. Und fängst aber, und das ist der Clou, fängst so 3-4 Wochen, bevor du die Pflanzen da reinsetzt, fängst du schon an, diesen Strohballen vorzubereiten, damit er schon so in die Wärmeentwicklung einsteigen kann. Und das bedeutet, dass du ja normalerweise mineralischen Dünger darauf streust, aber wir sind von Neudorf, also ich bin von Neudorf und ich bin natürlich für organischen Dünger, das geht genauso gut. Zum Beispiel könnte man unsere AZ-veganen Hornspäne nehmen. Die streut man da drauf,
nachdem Moment, vegane Hornspäne?
Vegane Hornspäne.
Wo sollen die denn herkommen?
Ja, von Pflanzen und nicht von den Hufnägeln von Kühen oder so.
Okay.
Ganz witzig eigentlich. Und vor allen Dingen, die wirken sogar noch ein kleines bisschen schneller als die normalen organischen Hornspäne.
Ha, also, Wahnsinn.
Vegane Hornspäne.
Wahrscheinlich stinken sie auch ein bisschen weniger.
Ja, vielleicht.
Muss man es einfach mal ausprobieren.
Vielleicht, genau. Also, was du tust, ist, du wässerst den Ballen erstmal richtig gut. Dann streust du so eine gute Handvoll von unseren veganen Hornspänen drauf, gießt nochmal drauf und dann wiederholst du das 2 Wochen lang, ungefähr alle 2 bis 3 Tage. Also du impfst den schon ganz gut mit organischem Dünger. Und dann fängt auch diese Rotte an. Das kann man auch riechen. Das ist dann so ein leicht süßlicher Geruch oder Duft. Das ist nicht unangenehm, finde ich. Bei Regen solltest du das ganze Ding abdecken, damit er nicht total vernässt und damit auch die Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. Das wäre ganz gut. Und dann, nach etwa 2 Wochen, packst du ein bisschen torffreie Erde da drauf, so 5 Zentimeter hoch etwa, und bepflanzt den. Also 4 Wochen nach dem Aufstellen dieses Ballens, da kannst du ihn bepflanzen und setzt da ganz normal, wie in jedem Erdboden auch, deine Jungpflanzen rein. Wichtig ist natürlich, dass du regelmäßig gießt. Also der Strohballen trocknet halt ein bisschen schneller aus. Dafür wachsen die Pflanzen in affenartiger Geschwindigkeit da drin.
Okay, also das klingt auf jeden Fall lohnenswert. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Kommen wir zum nächsten geheimnisvollen Beet. Ein Schlüssellochhochbeet. Was hat das denn damit auf sich?
Das ist witzig, oder? Hm. Das habe ich aber tatsächlich selber auch noch nie gesehen, geschweige denn selber ausprobiert. Also ich rede über nicht selbst Ausprobiertes, aber ich habe jetzt einiges darüber gelesen und das fand ich doch ziemlich spannend und das möchte ich gerne einfach teilen. Das sieht aus wie so ein rundes Hochbeet mit einem Eingang, wie so ein Tortenstück, was da so reinführt.
An der Seite so?
An der Seite bis zur Mitte.
Mhm.
Also stell dir einen Kreis vor und ein Tortenstück breit ist dann kein Beet, sondern da kannst du reingehen. Und in der Mitte von diesem runden Kreis, da packst du einen Korb rein, den du das ganze Jahr über mit Grünschnittabfällen fütterst. Küchenabfälle, Kartoffelschalen und so nicht gekochtes Zeugs. Und der Effekt ist, dass in dieser Mitte dieses Beetes sich diese Abfälle zersetzen, zu Nährstoffen werden und das Beet versorgen. Es ist total effizient, es ist platzsparend und durch diesen Eingang sind auch alle Stellen im Beet gut erreichbar. Du kannst es natürlich nicht riesengroß machen, sonst kommst du in die Mitte ja nicht so gut rein, aber zu diesem Korb kommst du durch dieses praktisch rausgeschnittene Tortenstück.
Das klingt interessant auf jeden Fall. Kann man mal ausprobieren.
Ich finde auch, es ist halt bautechnisch schon eine Herausforderung. Also wer schon ein Hochbeet gebaut hat, der kann sich da, glaube ich, gut dran wagen. Wer noch nie sowas gebaut hat, der sollte sich, glaube ich, ein paar YouTube-Videos dann so angucken, um sich da firm zu fühlen. Aber ich finde, das hört sich nach einer richtig guten Idee an.
Auf jeden Fall. Welche Pflanzen würden sich da denn für eignen, für so ein Schlüssellochbeet?
Das ist alles, was viele Nährstoffe braucht. Das würdest du, also so Tomaten, Aubergine, Kürbis, Paprika, das würdest du auch in diese Nähe von diesem Kompostkorb packen, also pflanzen, weil die sind ja am nächsten dran dann an den Nährstoffen. Und weiter weg pflanzt du dann Wurzelgemüse wie Karotten, Pastinaken, Zwiebeln und so weiter. Was nicht so gut geeignet ist, sind Pflanzen, die wie Kräuter zum Beispiel, die überhaupt gar nicht so viel Nährstoffe brauchen. Also Kräuter entwickeln dann gar nicht so das Aroma, wenn sie zu viel Nährstoffe bekommen. Deswegen würde ich die da weglassen.
Mhm.
Ja, aber so kann es gehen.
Und muss ich dann noch irgendwas machen? Muss ich dann noch irgendwie groß pflegen bei solchen Schlüssellochbeeten?
Also immer schön weiter füttern mit Küchenabfällen oder Gartenabfällen. Feuchtigkeit ist klar, also gießen und so weiter und gießen auch gerne mal den Kompostkorb in der Mitte, falls es nicht regnet, damit eben genug Feuchtigkeit da ist. Also da gilt das Gleiche wie beim Kompost. Das sollte so feucht sein wie ein ausgedrückter Schwamm. Also okay. Feuchtigkeit da, aber auch nicht zu trocken.
So, jetzt haben wir so die gängigsten Beetformen, glaube ich mal. Was heißt gängig? Gängig sind die für mich alle nicht. So die gängigsten außergewöhnlichen Beetformen mal besprochen. Gibt's da sonst noch irgendwas? Gibt's da noch verrücktere Sachen?
Also verrücktere kenne ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt, ob unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch Tipps haben. Ich könnte noch die klassische Kräuterspirale anbringen.
Genau, an die hätte ich jetzt nämlich auch gedacht.
Genau, ja. Die ist ja besonders hübsch. Ich muss aber sagen, also ich glaube, ich habe noch keine gesehen, die langfristig gut aussah. Irgendwas fängt dann doch so unmäßig an zu wuchern und Ja, also ich finde es doch ziemlich mühsam und letztlich, das ragt ja auch wie so ein Turm aus dem Boden raus und das bedeutet viel Sonne an die Seite. Das finden die Kräuter toll, aber du musst auch mit den Wässern echt aufpassen, dass das nicht total trocken wird im Sommer.
Was für einen Sinn haben denn diese Spiralen überhaupt? Also sie sehen ja wirklich toll aus, aber macht man das nur fürs Auge oder auch fürs Hirn?
Nee, das ist auch, nee, für die Pflanzen. Mehr ja. Für die Pflanzen. Also die Theorie dahinter ist, dass oben die trockenliebenden Pflanzen stehen und weiter unten, wo mehr Wasser hinkommt, weil es ja so durchsickert sozusagen und sich sammelt, weiter unten sind dann die feuchtigkeitsliebenderen Pflanzen wie Schnittlauch, Petersilie und so zu finden. Das ist so die Idee. Also was es noch gibt, sind natürlich diese Rahmenbeete. Also man kann ja im Baumarkthandel solche Rahmen für Paletten kaufen. Das finde ich natürlich auch ganz praktisch. Also wer jetzt ein Hochbeet irgendwo haben möchte, der kann sich so einen Rahmen einfach kaufen und den auf eine Palette packen und hat dann auch so sein kleines Hochbeet. Das sind so die Beete, die ich dann noch so kenne, aber sowas Exotisches wie das Schlüssellochbeet hätte ich dann nicht in petto.
Okay, reicht ja auch erstmal, ne?
Ja, reicht, finde ich auch.
Sabine, das war jetzt wieder ganz, 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 ganz viel Neues, ganz viel Input. Wie kann man sich das denn alles merken? Wie sollen wir uns das alles merken? Hast du da 3 ultimative Tipps für uns?
Ich habe natürlich Tipps. Der erste Tipp ist einfach mal machen. Trau dich. Experimentier rum, was passt in deinen Garten, nicht alles passt überall hin, ist klar. Und auch genau überlegen, verschiedene Beetformen brauchen eben auch unterschiedlich viel Pflege oder es sind viel Aufwand in der Herstellung. Also das Trichterbeet, da kann man vielleicht eine Aushubparty machen und sich ganz viele Freunde einladen und los, jetzt wird mal geschaufelt und hinterher schön gegrillt. Und dritter Tipp, rechnet damit, dass sich so ein Beet auch verändert im Laufe der Jahre. Also nichts bleibt im Garten, das kennen wir ja, alles entwickelt sich weiter. Und nach ein paar Jahren muss man vielleicht mal nacharbeiten oder sogar beim Hügelbeet einen Neustart machen.
Und wenn ich das jetzt mal ausprobiert habe und das ging alles überhaupt nicht gut, weil wir haben blöde Tipps gegeben, wo kann ich mich beschweren? Oder wo kann man uns mit Lob überschütten, weil das doch alles ganz fantastisch funktioniert hat.
Ja, genau. Also guck gerne in die Shownotes, da steht natürlich auch nochmal alles drin zu diesen ganzen Beeten. Da packe ich auch gerne meine direkte E-Mail-Adresse rein und freue mich wirklich über jede Nachricht, egal wie. Ihr könnt auch auf das Neudorf-Forum gehen, auf neudorf.de. Da könnt ihr Fragen stellen, da werdet ihr auch geholfen. Und letztlich könnt ihr natürlich auch über Facebook und Insta uns direkt Nachrichten schicken. Da antworten wir euch auch sehr gerne.
Dann ganz viel Spaß beim Basteln, beim Bauen, beim alternative Beetformen anlegen. Sabine, wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Folge.
Genau, viel Spaß.
Macht's gut, ciao. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.